Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Extraprobe, eurem Core-Podcast von und mit Robert Schad
und Karl Hensel.
Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Wir hoffen, ihr seid alle gut rüber gestartet. Und lieber Robert, ich hoffe, du bist natürlich auch gut gestartet und ich hoffe, du hast eine wunderschöne Weihnachtssaison hinter dir und frage natürlich für dich explizit als allererstes die wichtigste Frage. Ich hoffe, es gab genug Bach.
In der Tat, in der Tat. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Ich hatte ja nicht nur die kühne Idee, mir das Weihnachtsoratorium einfach mal im Konzert anzuhören.
Was?
Ja, lag daran, dass ein guter Freund und Kollege von mir dort cembalieren durfte und ich alleine schon neugierig war, wie funktioniert das Weihnachtsoratorium mit Cembalo? Klammer auf, für meinen Geschmack funktioniert es nicht, Klammer zu. Und der Kollege meinte dann spontan, ja, dann sing doch einfach mit, wenn du schon da bist. Die brauchen Männer. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, also Klavierauszug habe ich dabei, Hemd und Sakko passen, Hose, Schuhe nicht, aber dann habe ich mich eben ganz hinten reingestellt und habe dann W.O. mitgesungen. Und es war für mich auch ein besonderes Erlebnis, denn Weihnachtsoratorium mit einem 100 Leute starken Chor hatte ich auch noch nicht. Du kommst dir die ganze Zeit so vor, als singst du den Messias, nur dass die Musik wesentlich komplexer ist. Das war also wirklich eine Arbeit und eine Herausforderung. Ich glaube, ich würde es für eigene Belange nicht so praktizieren. Aber ich habe wieder mal gemerkt, dass auch dieses Weihnachtsoratorium neben der Tatsache, dass es Land auf, Land ab in jeder Kirche erklingt, doch auch immer ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl erzeugt und die Leute sich auch einfach als Ausführende darauf freuen. Du, lieber Karl,
war
hast
das
ja auch
1 bis 3 jetzt eigentlich?
Das war ganz klassisch und ganz unspektakulär 1 bis 3, ja.
Okay. Ja,
kein Problem. Aber du, lieber Karl, hast das ja bestimmt jetzt auch öfter erlebt und aber von einer anderen Position aus. Nicht ganz hinten im Chor, sondern ganz vorne dran, vermute ich mal.
Neben
dem Dirigenten, der Dirigentin.
Richtig, genau. Ich durfte den Evangelisten und die Tenorarien darbieten und habe es in dieser Saison tatsächlich geschafft, auch alle Kantaten da singen zu dürfen. Das ist natürlich ja nicht immer so. Irgendwie gab es immer so Kombinationen, einmal 1 bis 3 und 6, einmal 1, 5 und 6 und einmal 4 bis 6, sodass gerade 4 bis 6 wird ja nicht, oder 4 und 5 vor allen Dingen, werden nicht so oft gemacht, sodass ich alle Kantaten einmal hatte.
Ganz kurz, und das ist schon ganz kurz, 4, sehr schön. 4 bis 6 ohne 1?
Ja.
Wer war der Kollege? Den müssen wir hier lobend hervorheben. Jemand, der den Mut und die Freiheit besitzt, einfach mal auf eins zu
die
verzichten.
Eins wegzulassen.
Das ist ja großartig.
Ja, ja. Du, aber gibt's ja auch, also beim der Kreuzchor zum Beispiel in Dresden, der macht auch mal 4 bis 6.
Ja, der macht das aber im neuen Jahr und nicht vor Weihnachten.
Ja, ja, ach so, nee, das ist jetzt aber auch im neuen Jahr schon gewesen.
Ach so, verstehe. Ja, ja. Gut, dann nehme ich das mit dem Mut zurück. nee, es passt ja inhaltlich. 4 bis 6 sind ja eigentlich danach, nach dem Weihnachtsgeschehen selbst, das ist ja dann in der späteren Zeit, aber ja, ich warte immer noch so ein bisschen drauf, dass man auch einfach mal in der Weihnachtszeit den Mut besitzt, auf die Eins zu verzichten. Klar, die will jeder musizieren, die will jeder singen, das macht Spaß, das macht Freude, aber man könnte ja auch mal zugunsten der anderen, in Klammern auch vernachlässigten Kantaten, Klammer zu, einfach mal auf die Eins verzichten. Aber das will natürlich niemand, verstehe ich ja auch irgendwie.
Ja, naja, die vernachlässigte Kantate, eigentlich die vernachlässigste ist, glaube ich, wirklich die 4, wenn da die Hörner noch mit dabei sind, die ja nur für die eine Kantate da sind. Und gerade wenn man es mit alten Instrumenten macht, ist das ja auch gar nicht so einfach, dann da die Naturhörner zu bekommen.
Ja, das stimmt.
Für das Falt mit Danken, Falt mit Loben.
Sehr ist auch schön. Diese Echo-Arie, ach herrlich, da sind
schon Echo-Arie dabei.
Ja, wir müssen uns stark machen für musikalische Minderheiten. Leute, macht Kantate 4.
die schöne Arie der Sequenzen des Tenores da, ich will nur dir zu Ehren geben.
Da hätte ich ja schon wieder eine CD-Empfehlung.
Na,
jetzt bin ich aber unvorbereitet. Das ist ein Ensemble, das, glaube ich, in Hamburg seinen Sitz hat, wenn ich mich nicht irre. Ensemble Resonanz, kann das sein, dass die so heißen? Die haben das Weihnachtsoratorium in Auszügen als eine Art Wohnzimmerkonzert eingespielt. Und beim Wohnzimmerkonzert kommen eben auch Instrumente zusammen, die vielleicht ursprünglich nicht so vorgesehen sind. Dann hört man da eben eine schöne Mischung aus ein paar kammermusikalischen Instrumenten, Geige, Trompete vereinzelt, aber eben auch eine Hammond-Orgel, eine E-Gitarre oder was halt eben gerade rumsteht. Und ich muss gerade daran denken, dass diese Arie, die du gerade benannt hast, ich will, diese Tenorarie total geil besetzt ist. Die kriegt da so einen kleinen, die kriegt da so einen kleinen Balkan-Beat drunter gefühlt und ist total lustvoll gemacht. Da muss ich gerade dran denken. Das ist mal WO ganz anders.
Ja. Sehr, sehr spannend, ja. Sehr spannend. Ja, ein neues Jahr, lieber Robert, und sicherlich auch einige neue oder auch altbekannte Musik wieder, die vor uns liegt. Und wenn es um die Jahre geht und um die Programmplanung, dann kann man ja auch immer mal schauen, was haben wir denn für Jubiläen eigentlich vorliegen? Nutzt du das denn auch? Wie gehst du da vor?
Ich nutze das sehr viel. An mancher Stelle wird mir auch schon zurückgemeldet, vielleicht nutze ich es auch zu viel. Das kann gut sein. Ich bin aber tatsächlich ein Freund der Jubiläen, muss aber gestehen, dass ich dem Thema Jubiläen und Jubiläen feiern im musikalischen Jahreslauf nicht nur positiv gegenüberstehe. Ich mache es trotzdem sehr gerne und jetzt zum aktuellen Jahr ist für mich eigentlich gleich doppelter Anlass, das Jubiläum sehr in den Fokus zu rücken und wichtig zu nehmen, weil einfach allein schon zwei Komponisten da ins Feld kommen, die mir persönlich sehr wichtig ist. Das ist neben Gabriel Fauré eben auch Anton Bruckner und alle, die hier regelmäßig Podcast hören, wissen, dass das so ist. Und jetzt 2024 zum 200. Geburtstag ist mir das ein ganz besonderes Anliegen, dass dieser Komponist gewürdigt und gewertschätzt wird, was im sinfonischen Rahmen, denke ich, schon lange geschehen ist. Gerade die großen sinfonischen Orchester wissen seine Sinfonien zu schätzen und spielen sie auch regelmäßig rauf und runter. Aber auch daneben im kammermusikalischen, im chorischen Bereich kennt man vielleicht die fünf großen Motetten von Bruckner, vergisst aber immer wieder, wie viel darum herum eben auch noch stattfindet. Und da ist so ein Jubiläumsjahr eben einfach eine gute Bühne, um auch einfach mal zu sagen, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, uns genauer damit auseinanderzusetzen. Wobei man natürlich gleichzeitig auch wieder sagen kann, warum braucht es dafür ein Jubiläumsjahr? Man kann das auch einfach unabhängig davon machen, was ich genauso verstehe. Aber für mich ist das tatsächlich immer so ein Leitfaden oder auch eine Herangehensweise, wenn ich mich für eine Jahresplanung hinsetze, mir erstmal einen Aufhänger zu suchen. Was könnte ich so in den Fokus nehmen? Was würde jetzt mein eigenes Interesse sein? Und da gucke ich tatsächlich immer wieder mal in die Kalender und schaue, wer hat denn da gerade so Jubiläum und wer hat es vielleicht verdient, auch mal ein bisschen mehr in den Fokus zu geraten? Und da schwingt schon so ein bisschen unterschwellig mit, was ich an Jubiläumsjahren auch kritisiere. Aber das vielleicht erst zu späterer Stelle. Mich würde ja interessieren, wie du das handhabst, lieber Karl. Ich kenne ja auch so ein bisschen deine Art und Weise, wie du in Jahresplanungen reingehst. Weiß aber gar nicht, mit wie viel Absicht du auch Jubiläen berücksichtigst oder ob das dann eher Zufall ist oder so.
Aus Versehen.
Ja, würde mich interessieren.
Also es ist schon so, dass ich die auf dem Schirm habe. Also ich habe jetzt auch tatsächlich schon mir Notizen gemacht, so bis 2026, glaube ich, was da noch so an Jubiläen kommt. Allerdings muss ich auch sagen, es ist dann auch oft so, dass ich mich dann da gar nicht daran orientiere. Also ich schaue mir das an, aber oftmals wird daraus gar nicht so viel. Und das liegt manchmal auch daran, also zum Beispiel bei solchen Jubiläen wie Fauré jetzt, ne? Da weiß ich ja jetzt schon wieder und vielleicht geht dahin dann auch gleich deine Kritik. Da werden uns also im November werden uns die Fauré-Requiems nur so um die Ohren gehauen werden, aller Orten. Und also es gibt ja manchmal so Komponisten, wo man schon vorher weiß, ach, da wird jetzt diese und jene Chorsinfonik dieses Jahr also Hochkonjunktur haben. Und wo ich dann denke, da muss ich jetzt ja, also das schon mal auf jeden Fall nicht mitmachen, weil das machen ja dann schon alle. Also nicht, weil man immer was anderes als die anderen machen müsste, aber man muss es halt auch nicht machen, nur weil alles alle anderen machen. Ne? Also es ist beides. Beides ist möglich, aber man muss es halt auch beides nicht machen. Und ja, also deswegen, das ist der eine Grund, warum ich mich da gerade dann so was Chorsinfonik angeht, da mal direkt fernhalte, weil es ja oft in der Chorsinfonik so Dinge gibt. Also ich meine, wenn jetzt, nehmen wir mal wieder unser Lieblingsbeispiel Bach, wenn der jetzt ein Jubiläum hätte, dann hätte man ja zumindest sehr viele Sachen, die man da machen kann. Wenn man jetzt was mit Chor und Orchester machen will, sehr viele Kantaten. Und wenn man möchte, könnte man sich mal eine Kantate aussuchen, die nicht so oft gespielt wird.
Aber hat Bach nicht jedes Jahr Jubiläum?
Ja,
die finden doch immer zu
ständig
irgendwas.
feiern
Was war
wir,
jetzt
wir feiern
2023? Erster Leipziger Kantatenjahrgang. Also ich finde immer
ja,
irgendwas,
und
wenn ich will.
jetzt, was ist
Weiß ich
2024?
noch nicht. Ich habe mich damit noch nicht befasst.
300 Jahre
Oh Mann.
Johannespassion.
Ja, da kommen wir ganz schnell
Ja.
auf die kritische Seite von Jubiläen.
Aber genau,
Ja.
aber um das noch kurz fertig zu machen, also da hast du ja wenigstens noch viel Auswahl, aber es gibt ja dann in der Chorsinfonik oft so zwar nicht unbedingt One-Hit-Wunder, die nur einen großen Hit geschrieben haben, gibt's auch, aber oft so Sachen, wo die zwar mehrere gute Sachen geschrieben haben, aber wo halt nur eines dann so richtig bekannt oder auch gut machbar für viele Chöre ist, wie zum Beispiel so ein Fauré-Requiem, und dann wird halt genau das gemacht und das dafür dann sehr häufig. Und deswegen, daran beteilige ich mich nicht so sehr. Ich nehme diese Jubiläen gerne als Anreiz für die Programmplanung in dem Sinne, dass ich dann merke, ach stimmt, den gab es ja auch noch. Also da gibt es ja auch so Webseiten im Internet, wo man dann tatsächlich auch nicht nur die berühmten Leute dann findet für die Jubiläen, sondern auch wirklich Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber wo man gar nicht, ach stimmt, der könnte man auch mal wieder machen. Aber es ist bei mir dann nicht so, dass das dann unbedingt genau auch mit diesem Jahr zusammenpasst, sondern manchmal kommt das dann ein Jahr später oder ein Jahr früher oder was auch immer, weil ich mich davon habe inspirieren lassen. Und ja, also bis jetzt habe ich, glaube ich, noch nie so richtig bewusst auf ein großes Jubiläum von irgendjemandem hingearbeitet, soweit mich meine Erinnerung
Ja, also.
jetzt trägt. Außer, dass wir mal ein Jubiläum mit der Knabenkantorei hatten, die dann 70 Jahre alt war und da was gemacht haben und dann
Ja gut,
Lübecker Komponisten dafür
das ist ja
herausgesucht
noch mal
haben,
eine andere
aber
Art von Jubiläum,
das
genau.
ist
Da geht es
dann
ja
wieder was
um die
anderes, ne?
Institution selbst, ja. Na,
Genau.
also gerade beim Fauré Requiem habe ich ja das Gefühl, das wird eigentlich jährlich sehr häufig aufgeführt, weshalb da so ein Jubiläum gar nicht mehr wirklich ins
Ja,
Gewicht
gut,
fällt,
das
ne?
stimmt.
Da sind wir
Ja,
eben bei
das
dem
stimmt.
Punkt und da sind wir bei dem Punkt, der für mich auch noch mal wesentlich kritischer ist. Es gibt ja auch Jubiläen, die gefeiert werden, wo ich mir denke, fällt gar nicht auf oder ist jetzt, ja, ich krieg's jetzt gerade nicht besser formuliert, ist vielleicht auch gar nicht nötig. Also ich denke da ganz gezielt und weiß, dass ich mir da jetzt auch wieder keine Freunde mitmache, an das Beethoven-Jubiläum 2020, das ja für viele durch bekannte Gründe auch so ein bisschen ins Wasser fiel. Aber da war ja die Programmplanung an allen Ecken, wie ich sie mitbekomme, in meinen Augen dermaßen unkreativ, weil einfach alle gesagt haben, wir machen jetzt alles von Beethoven. Wo ich mir zuerst dachte, ja, also wir machen eigentlich dasselbe wie immer. Beethoven ist im
Ja.
Konzertbetrieb überall omnipräsent und ich weiß nicht, warum man dann zum Jubiläum meint, man muss das nochmal hervorheben, denn ich finde, ein Jubiläum kann eben auch einfach eine Chance sein. Natürlich können wir würdigen, was jemand Großes geleistet hat. Das tun wir aber zum Beispiel im Falle Beethoven in meinen Augen jedes Jahr. Also da ist die Konzertlandschaft einfach so stark besetzt damit. Ich finde Jubiläen dann spannend, wenn man vielleicht auch einfach mal den Leuten etwas zeigen kann, was sie neu entdecken können. Ja, also wo einfach die Leute vielleicht auch nicht davon wissen. Und das jetzt auf Fauré bezogen nochmal auszuführen, würde ich eben dann mal links und rechts am Requiem vorbeischauen. Oder eben, wenn ich mir das Requiem schon hernehme, dann mal schauen, ist die Fassung, die in der Konzertlandschaft landauf und landab musiziert wird, eigentlich die von Fauré selbst angedachte? Oder ist das, welche Versionen gibt es da zum Beispiel? Und da ist ja gerade die Geschichte beim Fauré-Requiem sehr interessant. Sowas würde ich dann eben in Angriff nehmen. Oder wie ich es zum Beispiel auch mal am Anfang meiner Dresdner Zeit hier gemacht habe, weil ich auch schon mit dem Gedanken nach Dresden kam, Bach wird eh genug gemacht. Da hatte ich mir mal ein Konzertprogramm hergenommen mit den Erben Bachs. Also worauf hat Bach alles Einfluss gehabt? Schüler, Leute, die ihn wieder ausgegraben haben, Klammer auf, Mendelssohn, Klammer zu. Und habe daraus eben ein Konzertprogramm zusammengestellt. Und das kann ja auch eine Art von Jubiläum sein, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Ich nehme einen Jubilar her und schaue links und rechts mal dran vorbei. Was ist denn in seiner Zeit oder um ihn herum so passiert? Was hat ihn beeinflusst? Wen hat er beeinflusst? Also ich denke, man kann mit dem Begriff Jubiläum sehr, sehr vielseitig spielen. Und bei manchen Jubiläen habe ich eben das Gefühl, man tut das nicht. Man sieht sich dann schon quasi verpflichtet für das Jubiläum, das und das zu machen, weil man
Ja.
irgendwie, ja, flapsig gesagt, dabei sein will. Und das ist mir eben
Ja.
zum Beispiel beim Jubiläum 220 Beethoven aufgefallen, wo ich mir dachte, das ist toll, dass wir den Komponisten so bedenken, aber das tun wir jedes Jahr. Da müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt was ganz Großes, auf einmal Beethoven feiern zu müssen.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, es kann auf jeden Fall ein netter Anreiz sein, sich mal wieder damit zu beschäftigen. Und wenn man dann eben nicht ganz, wenn man nicht nur geradeaus gegen die Wand läuft, nicht nur geradeaus auf das Offensichtliche stößt, dann ist es auch interessant. Ich meine, auch da wieder, es ist ja dann auch schön, wenn auch trotzdem in dem Jubiläumsjahr dann auch der große Renner wieder gemacht wird. Also das ist ja auch, also manchmal ist der ja auch aus einem guten Grund ein großer Renner,
Ja.
ne? Und dann freuen sich die Leute auch, wenn dann halt was gemacht wird. Also
Klar, aber
jetzt wollte ich gerade bei Beethoven irgendwas sagen aus dem Chorbereich und wollte Mr. Solemne sagen, habe ich mir überlegt, also naja,
ist ein
finde ich ja jetzt persönlich gar nicht so einen großen
ja,
Renner, aber das
ist
ist
ein
ja
großer Renner.
diskutabel.
Also
Das ist
objektiv betrachtet ist es einer,
ja, es
ne?
ist objektiv, ist es ein
Ja.
großer Renner. Subjektiv würde ich das da jetzt nicht so einordnen oder verstehe manchmal die Faszination da nicht so ganz, aber
Ja.
das kann ja auch an mir liegen.
Wieder etwas, worüber wir nicht diskutieren können, weil wir einer Meinung sind. Schlimm.
Schade, da sind wir wohl einer Meinung. Wie
Ja.
traurig.
Ja, und
Ja,
gleichzeitig
nee.
werde ich ja auch oft gefragt, habe ich glaube ich hier auch schon mal gesagt, auch so Jubiläum und man muss dieses Werk und so weiter dann aufhören. Da muss ich auch immer dran denken, ich wurde schon so oft gefragt, warum ich denn nicht auch mal Weihnachtsoratorium machen möchte, wo ich dann eben einfach sage,
Ja.
ja, braucht es noch eins mehr? Natürlich, ich habe bestimmt auch irgendwann mal Lust, Weihnachtsoratorium zu machen, aber ich sehe ja jetzt allein schon, wie die vergangene Weihnachtszeit wieder aussah, wo man wirklich einfach an jeder Ecke Weihnachtsoratorium zu hören bekam, wo ich mich dann auch immer frage, haben die Leute nicht auch irgendwie mal genug davon? Aber scheinbar nicht. Also,
Aber genau, also da muss ich jetzt natürlich aus den Erfahrungen jetzt als Sänger sagen. Also erstens, mich als Sänger freut es dann natürlich auch. Und da bin ich jetzt, also zumindest im Moment auch noch nicht müde, das immer wieder zu singen. Aber ich muss auch aus den Erfahrungen sagen, es ist immer voll, ne?
Ja.
Also, und da muss man ja jetzt sagen, wenn schon klassische Konzerte immer voll sind, ne, dann würde ich sie auch weiterhin machen.
Ja.
Das ist ja nun nicht immer der Fall. Und wenn man damit die Leute anziehen kann, hey, dann macht es. Und
Ja,
ich meine,
da sind wir bei so einer Frage, entschuldige, die wir jetzt auch schon immer wieder mal in den Folgen haben durchblitzen lassen. Kann man es irgendwie schaffen, die Leute eben auch mal neben die großen Werke an anderes heranzuführen? Und
ja,
ja,
also
ich weiß es nicht. So ein WO ist ein absoluter Publikumsmagnet, wo man sich fragen kann, kann man ein WO im Konzert kombinieren mit was anderem, um vielleicht die Leute auch mal an was anderes ranzuführen oder so. Also es hat natürlich seine Berechtigung, dass die Leute zu gewissen Werken einfach ins Konzert rennen. Das ist ja nicht nur Weihnachtsoratorium, das ist, wenn du eine Schöpfung auf dem Programm stehen hast, dann hast du auch
ja.
ziemlich sicher mit einem großen Publikum zu tun. Aber warum ist es so verdammt schwierig, die Leute auch einfach mal an was anderes heranzuführen und ihnen zu zeigen, es gibt noch vieles andere, was eigentlich genauso gut ist, nur aus diversesten Gründen nicht so bekannt ist. Und vielleicht könnte da so ein Jubiläumsjahr dann eben eine Hilfe sein, die Leute daran zu führen.
Ja.
Das ist meines Wissens nach oder meinem Empfinden nach vor einigen Jahren mit einem Carl Philipp Emanuel Bach Jubiläumsjahr ganz gut gelungen, wo dann der Komponist ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist.
Also ich glaube, da kommen wir jetzt auch in die Untiefen des Marketings rein an dieser Stelle, weil ich glaube, das ist ja auch immer eine Kommunikationsfrage, ne? Also wenn ich natürlich jetzt ein großes Plakat aufhänge, auf dem Groß Bach draufsteht und dann steht irgendwo noch klein drunter, weiß ich nicht, was könnte man jetzt zum Weihnachtsoratorium, hast du eine Idee, was könnte man, dann macht eine Kantate aus dem Weihnachtsoratorium und dann macht
Du
man noch,
kannst
weiß ich
entweder
nicht.
komplett Kontrastprogramm fahren oder du nimmst etwas aus der gleichen Zeit. Eine Kantate von, was weiß ich, was haben wir denn da? Graupner,
Von
Graun, alles Mögliche.
Graupner,
Ja.
Humilius. Ja, nee, aber genau. Und schreibst es da klein drauf und dann kriegst du die Leute dahin. Und wenn du das jetzt gut machst und das gute Musik ist, dann freuen die sich auch daran. Dann denken die vielleicht, ah, ich hatte eigentlich jetzt mit Bach Weihnachtsoratorium gerechnet. Ja, kam jetzt vielleicht nur die dritte Kantate, um mal nicht die erste zu nehmen. Da kam jetzt nur die dritte Kantate, und danach kam was ganz anderes. Das fand ich auch irgendwie schön. Und jetzt ist ja die spannende Frage, Thema hatten wir auch schon mal. Dann ist das in dem Moment gelungen, aber kommen Sie dann, wenn das nächste Mal Groß Graupner auf dem Plakat steht, deshalb ins Konzert? Und das fürchte ich eben nicht. Und da ist die Frage, wie kriegt man das hin? Also wie kriegt man es hin, dass man jetzt andersherum vielleicht auch nicht immer die bekannten Namen brauche, um die Leute dann erstmal ins Konzert zu locken, ne? Aber das ist
das ist, denke ich, ein ganz langwieriger Prozess, den du nicht nur mit einem Projekt irgendwie mal bewältigt bekommst. Du musst da, glaube ich, wirklich regelmäßig ran.
Ja, genau.
Und letztlich ist es die Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen, nicht nur qualitativ, sondern, also was ich persönlich merke, die Leute denken immer, dass ich das von Herzen gerne mache, aber was ich persönlich merke, ist, ein Konzert moderieren schafft den Leuten auch nochmal einen ganz anderen Zugang. Und wenn du in den Moderationen es schaffst, aber auch deine eigene Begeisterung für die Sache so ein bisschen rüberzubringen, haben die Leute da manchmal ein bisschen Zugang dazu. Wow. Also mir ist es schon öfter passiert, dass mir nach Konzerten gesagt wurde, Mensch, also ich habe von der Musik noch nie was gehört, aber wenn man so ein bisschen herangeführt wird und so weiter, dann kriegt man da ein gutes Verständnis dafür. Und da rede ich ganz bewusst von Moderation im Konzert und nicht Werkeinführung davor. Weil man sich ja dann als Publikum immer noch aussuchen kann, höre ich mir das an oder nicht. Und im Konzert hat man so ein bisschen nicht die Wahl. Also da hatte ich ein bisschen positive Erfahrungen. Ich würde das aber bei Weitem jetzt nicht als des Rätsels Lösung irgendwie anwenden. Ich weiß auch, dass es da Kolleginnen und Kollegen gibt, die überhaupt nichts davon halten, im Konzert zu reden, sondern nur die Musik sprechen lassen wollen. Und wenn ich hier auf meinen Bildschirm schaue, scheint mir einer gegenüber zu sitzen, der da dazugehört.
Ja.
Aber es schafft eine Nähe zum Publikum und die Leute kriegen nochmal einen anderen Kontakt zum Ensemble oder zu den Ausführern da vorne hingestellt. Ob das einem nun selber wichtig erscheint oder nicht, aber es ist einfach so. Jetzt darfst du, lieber Kai.
Ja, weil ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, da bin ich dann dieser Typ Mensch, der sagt, ich mag das nicht. Also ich möchte gerne ins Konzert gehen und ich möchte nicht belabert werden. Aber ich habe diesen inneren Konflikt in mir, dass ich das selber nicht mag und es auch eigentlich nicht schön finde. Aber ich weiß, dass es ganz viele Leute schön finden. Und wie du sagst, dass es eben auch vielen helfen kann, wenn da zwischendurch geredet wird. Und das ist deshalb jetzt mein Problem. Es wäre jetzt einfacher, wenn ich ein Mensch wäre, der einfach immer nur geradeaus das machen möchte, was er für richtig hält. Dann wäre das Leben an der Stelle ein bisschen einfacher. Aber bin ich halt nicht. Deswegen stehe ich da immer in diesem inneren Konflikt, dass ich es eigentlich nicht mag, wenn im Konzert geredet wird, selber persönlich. Aber ich auf der anderen Seite weiß,
ich kann das auch total verstehen.
Es könnte hilfreich sein.
Wie ich auch gerade selber schon sagte, ich bin ja auch gar nicht der große Freund davon, Konzerte zu moderieren. Ich weiß aber zum Beispiel, also du und ich, lieber Karl, wir gehen ins Konzert, wir setzen uns hin und wir wissen, uns erzählt die Musik alles, was sie uns erzählen muss, weil wir eben auch einfach dafür die dementsprechende Vorbildung haben, durch Studium, durch eigene Berufstätigkeit und so weiter. Ich weiß aber eben auch, dass da Menschen im Konzert sitzen, die hören ein Werk einmal und sollen damit klarkommen, was da gerade alles auf sie hereinprasselt. Und da kann man eben auch einfach schnell überfordert sein, wenn man nicht weiß, was einen erwartet oder wie man vielleicht im Kopf an die Dinge herangehen könnte, müsste oder wie auch immer, um die Wirkung, die Wirkung des Werkes wirklich vollumfänglich aufzunehmen. Und da können wir, denke ich, als Ausführende, die ja wir auch in die Expertise haben und im Saft stehen, was das betrifft, einfach Hilfestellungen geben. Wie gesagt, mir persönlich, wenn es nach mir geht, lasse ich auch die Musik einfach sprechen, aber ich merke, dass es manchmal den Leuten einfach wirklich hilft. Und dann muss ich über das hinüberspringen, was mir selber nicht so ganz gefällt. Und wenn ich ein Konzert höre, dass da jemand vorne steht, der oder die auch einfach verdammt gut moderieren kann, dann höre ich das manchmal auch einfach gerne. Mir auch schon passiert, dass ich mir denke, ach, das ist jetzt aber auch einfach schön, was mir dazu gesagt wird. Es gibt mir auch einfach was mit.
Richtig, und das ist jetzt natürlich auch nochmal wieder ein entscheidender Punkt. Da kommt es dann, finde ich, eben auch wieder sehr stark auf Qualität an. Hm. Also während ich bei einem Chor zum Beispiel, bei einem Laienchor, der da steht, eher verzeihen kann, wenn dann da mal eine Darbietung nicht ganz 100% so ist, wie ich sie gerne hören würde, oder vielleicht auch objektiv eben, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo was schief geht oder so. Das stört mich nicht so sehr. Wenn dann aber eine einzelne Person da hingeht und okay, hier wird jetzt moderiert, und dann ist das so entweder rein von der Sprechweise, oder auch von der Rhetorik her, oder aber inhaltlich her nicht gut, dann ärgert mich das ehrlicherweise dann besonders. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, weshalb ich da immer so vorsichtig bin, dass ich sage, okay, also ich weiß schon, ich zum Beispiel selber, ich glaube, ich kann das auch ganz gut, aber ich habe dann auch direkt diesen Anspruch, dass ich denke, okay, Wenn dann sowas gemacht wird, dann sollte es eben auch gut sein. Und wenn dann sich nur jemand hinstellt und irgendwie einen Text vorliest, der dann zum Beispiel dem, was du vorhin gesagt hast, was der Vorteil sein kann, nämlich dass man die Leute mitnimmt auf eine Reise, die sie sonst vielleicht nicht so verstehen könnten oder nicht so wahrnehmen könnten, wie wir das können, weil wir vorgebildet sind. Wenn der Text dann dem entgegenläuft, indem der nämlich selber vielleicht von einer musikwissenschaftlich sehr gebildeten Person geschrieben wurde, die dann da einen Haufen Fachbegriffe reinschmeißt und die nicht erklärt und irgendwie, dann bringt es ja auch wieder nichts, ne? Also es muss dann halt schon auch so sein, wie du sagst, dass man vielleicht versucht, seine eigene Begeisterung da weiterzugeben und das aber auch eben auf eine Art und Weise zu tun, dass eben dann auch wirklich Leute mitgenommen werden können. Ja. Weil wenn das am Ende doch wieder nur zielt auf die 20% im Publikum, die sowieso vorgebildet sind oder die ganz großen Klassik-Fans sind und über alles Bescheid wissen,
ja, ja,
dann brauche ich es auch wirklich nicht. Dann kann man es nämlich auch wieder lassen.
Da ist dann ja auch der Begriff Didaktik ganz wichtig und damit verbunden die didaktische Reduktion. Also musikalische Sachverhalte einem Publikum so nahe bringen, dass sich auch jeder abgeholt fühlt. Und das ist...
Da spricht der Grundschulpädagoge sehr gut.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache, ne? Oder das ist Typsache. Das kann nicht jeder oder nicht jede. Aber ich bin der Meinung, auch dann, wenn du zum Beispiel einen Chor vor dir stehen hast oder ein Ensemble vor dir sitzen hast, sitzt oder steht bestimmt irgendjemand drin, der oder die das kann. Also gerade im Laienbereich hast du ja auch Leute, die aus anderen Berufsgruppen kommen. Du hast zum Beispiel Lehrerinnen, Lehrer, du hast Leute, die in der Pädagogik tätig sind. Und ich denke, da lässt sich schon was finden. Und was ich auch schon gemerkt habe, ist, wenn nicht nur die leitende Person da vorne spricht, sondern auch mal jemand ganz anderes aus dem Ensemble, hat es auch manchmal einfach einen tollen Überraschungseffekt aufs Publikum. Ich habe auch schon erlebt, wie in einem Konzert die Moderation auf verschiedene Personen aufgeteilt wurde. Was auch total spannend war, weil dann auch jeder nochmal so einen eigenen Charakter reingeben konnte ins Programm. Aber ja, da gilt es natürlich, die richtigen Personen zu finden, die das auf richtige Art und Weise vermitteln. Gar keine Frage. Aber das ist tatsächlich für mich alles, was zu dem Sammelbegriff Überzeugungsarbeit dazugehört. Und ich glaube, das hatten wir ja schon mal zu einer Folge, auch zu einem Jahresanfang. Wir können nicht erwarten, dass die Leute zu uns kommen. Wir müssen ihnen entgegenkommen, wenn wir wirklich Publikum fürs Konzert haben wollen. Und das funktioniert letztlich eben auch über persönliche Ansprache. Meiner Meinung nach zumindest ganz dolle. Ob mir das nun gefällt oder nicht.
Ja, entgegenkommen heißt ja übrigens auch nicht, dass man dann da bleibt, wo man sich trifft, sondern man muss sich einfach nur erstmal treffen, um mal in diesem Bild zu bleiben. Und dann kann man die Person ja vielleicht, wenn man es gut macht, auch überzeugen, ein Stück wieder mit dahin zurückzukommen, wo man hergekommen ist. Ja. Ne? Also das heißt ja nicht, dass wir sozusagen nicht die Musik machen sollen, die wir gerne machen wollen, sondern wir müssen halt uns die Ansprache überlegen und das Abholen überlegen, wie das gut ist. Ne? Ich wollte nur noch ganz kurz sagen zu diesem, da kann auch jemand aus dem Ensemble moderieren und so, da gibt es vielleicht auch Leute, die das besser können. Da ist dann natürlich auch wieder das Geschick des Chorleiters oder Vorstand, je nachdem, wer das dann organisiert, gefragt. Denn manchmal stehen natürlich dann auch Leute im Chor, die denken, dass sie das sehr gut können. Naja, gut, lassen wir es dabei. Da muss man dann schauen. Da muss man dann natürlich schauen, dass dann da tatsächlich auch diejenigen, die das wirklich auch können, dann da ermutigt werden, das zu tun. Ja, aber das ist ja auch interessant, wo wir jetzt gerade so bei dieser Ansprache auch des Publikums sind. Ich dachte nämlich vorhin auch nochmal, als wir sprachen über wie mogelt man da mal sowas Unbekanntes mit rein, ne? Vielleicht müssen wir doch einfach frecher werden. Also ich meine, wenn man sich Werbekampagnen heutzutage anguckt, ne, die sind ja oft sehr frech. Und es gab ja auch mal eine ganze Zeit lang, das ist jetzt glaube ich nicht mehr so, aber eine ganze Zeit lang gab es mal diese Art von Werbung, die so völlig gearbeitet hat mit diesem Hä-Effekt, wo du manchmal einfach so ein, weiß ich nicht, irgendeine farbige Fläche hattest und dann stand da einfach nur irgendwie ein Wort drauf oder so. Mhm. Und dann waren QR-Code, sodass du gar nicht wusstest, was steckt dahinter, was ist das für eine Firma eigentlich. Und so dachte ich gerade, vielleicht muss man auch einfach mal so ein Konzertplakat machen, auf dem ganz groß Bach drauf steht und dann steht klein unten, wird dieses Mal nicht gespielt.
Ja, oder ich dachte gerade Bach, Schüler Johann Ludwig Krebs ja, oder genau. sowas.
Oder sowas. Ja. Das wäre noch ein bisschen ja. ehrlicher. Ja. Aber Bach wird dieses Mal nicht gespielt, fände ich auch toll. Und dann steht aber drunter, aber wissen Sie, welche Musik genauso gut ist? Finden Sie es heraus. Und dann ist der Link zum...
Ich muss da gerade dran denken an so zweit- und drittklassige Actionfilme, wo dann irgendwo ganz oben groß betitelt wird, Bruce Willis spielt mit und der hat dann in dem Film irgendwie so einen Auftritt von 1-2 Minuten in so einer ganz kleinen Nebenrolle genau. oder sowas. Aber die Leute werden dadurch gepackt. Ist natürlich die Frage, wie man das im Musikbetrieb machen kann. Du kannst ja jetzt nicht sagen, hier also im Film wär's dann Oscar-Preisträger Matt Damon, hast du jetzt nicht. Dann müsste man wahrscheinlich wirklich sowas machen wie Bach-Schüler Johann Ludwig Krebs oder so. Also es irgendwie versuche in den Kontext zu bringen. Ich habe das selber gemerkt, wir hatten ja die große Wiederaufführung der Passion von Johann Georg Künzel in Coburg und selbst in Coburg haben wir ganz große Probleme gehabt, Publikum zu bekommen dafür, obwohl wir Wochen und Monate lang über Presse und mediale Kanäle wirklich überall verlautbaren haben lassen, dass das für Coburg ein ganz historisches Ereignis ist. Ja, aber wir haben dann auch festgestellt, es fehlt wahrscheinlich einfach sowas wie Bach auf dem Plakat. Oder so. Ja. Also irgendwas, was den Leuten das Gefühl gibt, ich kenne das, ich weiß, mich erwartet nichts Schlimmes, ja, weil Künstler, gut, ich glaube, wir haben sogar die Jahreszahlen draufgeschrieben, also die Lebensdaten, aber wenn das nicht draufsteht, dann könnte man ja auch denken, ja, wer weiß, wann der gelebt hat, vielleicht ist das Zwölftonmusik oder so, um Gottes Willen, das höre ich mir doch nicht an. Es braucht, glaube ich, fürs Publikum, um überhaupt ins Konzert zu kommen, irgendwie so den Anreiz von Geborgenheit, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ich fände das wirklich wichtig. Also da hätte man doch zum Beispiel, das war doch eine Passion, ne? Da hätte man doch zum Beispiel ganz groß, Bach! Und dann hat tolle Passion geschrieben. Aber wissen Sie, wer auch?
Ja,
das ist ein bisschen, wir müssen da ein bisschen, das ist ein bisschen wie Kunden kauften auch, weißt du? Kunden,
genau,
die Bach mochten,
genau das. Ja.
Mochten auch Künstler.
Ja, wir haben auch in den Ankündigungen und so weiter wirklich mit dieser Annahme gespielt, die es wirklich gibt. Und eigentlich hätte man das genauso formulieren müssen. Bach könnte diese Passion gehört haben.
Ja, irgendwie sowas. Das wäre doch lustig. Und also ich meine, da fehlt es natürlich dann oft eben auch in der klassischen Musik wieder an Mitteln, aber eigentlich wäre es natürlich auch lustig, mal so die Sachen zu nutzen. Ich meine, was machen Firmen heute? Die machen ja auch sehr zielgruppenorientierte Werbung. Ne? Ja. Es könnte ja auch sein, dass man halt zwei unterschiedliche Konzertplakate macht. Dass man, weil wie oft, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wie oft sitzt man über Konzertplakaten und oder Titeln auch oder sowas und dann, wenn man da im Team drüber spricht oder in der Gruppe drüber spricht, dann sagt er, ja, aber wir müssen ja, vielleicht ist es besser, wenn man es so formuliert, dann holt man die ab oder so, wo man dann, wenn man jetzt richtig in der utopischen Welt leben würde und einfach genug Geld hätte, um mehrere Plakatdesigns zu machen, würde man einfach sagen, ja, mach doch alle Plakatdesigns, hängt die in der ganzen Stadt auf. Das eine ist knallbunt und hat irgendwie einen Überraschungseffekt und das andere ist halt schön klassisch mit hier, wir singen das und das und das ist, weiß ich nicht, eine Oper des Barock, die wir hier jetzt konzertant aufführen und machen dazu irgendwelches tolles Zeug dazu. Weiß ich nicht, wo dann sich wieder die Leute angesprochen fühlen, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben oder so. Das wäre natürlich eigentlich lustig, wenn man so,
hatte ich mal letztens als Vorschlag, als wir uns nicht auf ein Plakatmotiv einigen konnten, meinte ich dann, einfach nehmen wir doch alle und machen verschiedene Plakate, aber das ist nicht auf Gegenliebe gestoßen. Das ist,
weil das natürlich auch dann direkt teurer wird. Dann
das und es fühlt sich trotzdem unsicher an, weil wir einfach andere Dinge gewohnt sind im klassischen Betrieb.
Ja, wir sind anderes gewohnt und natürlich gibt es dann, kannst du darauf auch wetten, wenn du das machen würdest, dass irgendjemand dich kontaktiert und jetzt bin ich total verwirrt, ich habe bis jetzt einmal so gesehen und einmal habe ich so gesehen und einmal hieß der Titel so und einmal hieß der Titel so, was mache ich
denn? Und da weiß ich gar nicht, was
ich finde das Konzert denn statt, finden da zwei Konzerte gleichzeitig statt, da kriegt die Kirchengemeinde oder wo auch immer das stattfindet, vielleicht noch Mails, also sie haben da zwei Konzerte am gleichen Tag bei ihnen.
Da gibt's so Spezialistinnen und Spezialisten, die nur darauf warten, auf solche Sachen hinzuweisen, genau.
Genau.
Ja, aber das sind alles Auswüchse von Kreativität. Ja. Und wie wir gerade so unterschwellig feststellen, es braucht für diese Kreativität auch immer so einen Anflug von Mut. Ja, und Mut ist aber nur dann möglich, wenn man weiß, man kommt damit trotzdem auch auf die sichere Seite. Denn am Ende des Konzertes steht immer die Frage, haben wir Verlust gemacht? Haben wir uns damit selber jetzt geschadet? Oder gehen wir gut aus der Sache raus?
Das finde ich jetzt aber nochmal ein interessantes Thema, weil da können wir jetzt nochmal ein bisschen kritisch werden, oder werde ich jetzt nochmal kritisch, weil die Frage nach dem Verlust ist ja ein bisschen die Frage, wie definiert man diesen Verlust?
Ja.
Denn es gibt ja oft Konzerte, die sind gefördert.
Ja.
Und die sind vielleicht so kalkuliert, oder sie haben vielleicht, haben wir auch schon drüber gesprochen, haben vielleicht gar keinen Eintritt, sind vielleicht eintrittfrei und sind dann so kalkuliert, dass sie allein mit der Förderung eben keinen Verlust machen. Es kann also auch Konzerte geben, aus denen man rausgeht, hat keinen Verlust gemacht. Es waren aber halt auch nur 30 Leute da. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, habe ich jetzt auch mal neulich wieder gedacht, also wie gesagt, ne, in den Weihnachtsoratorien, so, da ist die Kirche voll. Aber muss man sich eben auch fragen, das eine ist ja, sind wir finanziell gut rausgekommen, das andere ist, haben wir die Leute erreicht. Und das ist natürlich sehr schwierig in unserem Metier, weil es dazu auch nicht viel Forschung gibt, weil es nicht, das ist, da kann man nicht viel Geld holen, deswegen wird da nicht viel Marktforschung gemacht. Deswegen weiß man auch oft nicht, hat es jetzt eben am Plakat gelegen, hat es an der
Ja.
Pressearbeit gelegen, hat es am Programm gelegen. Das findest du natürlich nicht raus. Weil selbst wenn du, was wir mal gemacht haben, selbst wenn du Besucherbefragungen machst, hast du da ja eine sogenannte Survivor Bias. Das heißt, du befragst ja nur die Leute, die da sind.
Ja.
Eigentlich müsstest du ja die
Die
Leute
nicht da
befragen, die
sind. Ja,
nicht
ist schon
da
klar.
sind.
Ja.
Warum waren sie nicht bei diesem? Haben sie erstmal von dem Konzert
Ja,
gehört?
ja.
Müsstest du eigentlich in die Fußgängerzone fragen, wussten sie, dass dieses Konzert stattfindet? Und wenn ja, warum sind sie nicht
Wie
hingegangen?
können Sie es wagen, nicht
Und
gekommen zu
das
sein? Ja.
Macht halt leider niemand so, ne? Weil das ist halt wirtschaftlich nicht, dafür braucht man dann irgendwie Leute, die das machen und
Ja.
das muss man sich vorher auch eigentlich methodisch gut überlegen, damit man das hinterher sinnvoll auswerten kann. Eigentlich schade, müsste man häufiger
Aber ich
machen.
sag dir trotzdem, es ist wichtig, finanziell gut aus der Sache rauszukommen. Ich merke das
Natürlich.
zum Beispiel gerade selbst. Wir haben eben mit dem Künstlerprojekt so finanzielle Probleme jetzt gehabt, dass es uns schwierig fällt, für das nächste Projekt, bei dem wir auch Instrumentalbegleitung haben wollen, Leute bekommen, weil wir ihnen unterm Strich zu wenig
Ja.
anbieten können, finanziell,
Ja.
selbst mit Förderung. Und
Ja.
dann ist das Thema Verlust oder Gewinn und so weiter eben doch auch sehr relevant. Egal, ob da 30 Leute im Konzert saßen oder 300, am Ende müssen wir schauen, dass wir finanziell so gut aufgestellt bleiben, dass wir weiterhin tolle Projekte machen können. Und da wird das Thema dann sehr leidig. Und da ist es dann wirklich schade, dass dir quasi der Betrieb so ein bisschen vorgibt, wenn du halbwegs guten Umsatz machen willst, dann führt das und das Werk auf, um es jetzt mal ganz überspitzt auszudrücken, weil du weißt, da kommen genug Leute, die vielleicht am Ende auch noch ordentlich was in die Kollekte geben oder so. Auf der anderen Seite ist es natürlich genauso wichtig, wenn jetzt 30 Leute da waren, dass das diesen 30 Leuten gefallen hat, was wir da gemacht haben. Also da sind wir auch wieder bei der Überzeugungsarbeit, damit
Ja.
vielleicht beim nächsten Mal dann 60 oder 130 Leute draus werden oder so, damit sich das rumspricht, weil sich das rumspricht, dass da eine gewisse Qualität kommt und so weiter. Also ja, wie du es gerade schon sagst, das Problem ist vielschichtig, vielseitigst. Und sich die Leute heranschaffen, die dann in die Fußgängerzone gehen und Leute befragen, warum sie nicht zum Konzert gekommen sind, kostet ja auch wieder Geld. Es ist alles so ein bisschen ein großer Teufelskreis. Aber irgendwo muss man in diesen
Ja,
Kreis
die
einsteigen und versuchen, ihn zu durchbrechen. Ja,
Ja.
und da sind wir, glaube ich, alle, jeder für sich so ein bisschen auf der Suche, wo und wie man das am besten macht. Das betrifft ja auch alle in unserer Branche, vom kleinen Laienensemble bis hoch zu den großen Profi-Chören
Ja.
und Orchestern.
Ja, die dafür natürlich manchmal noch mehr Ressourcen haben oder wo dann auch mal Leute sitzen, die zumindest aus ihrer Ausbildung heraus ein bisschen Ahnung haben von so Marketing-Sachen, auch wenn die vielleicht nicht immer hundertprozentig auf klassische Musik anwendbar sind, ne? Aber ja, das eine ist natürlich, man kann immer viele Sachen ausprobieren und so mit einzelnen Aktionen oder Leuchtturmaktionen, das schlägt fast wieder ein bisschen die Brücke zu diesen Jubiläen auch. Mit einzelnen Leuchtturmaktionen erreicht man dann vielleicht mal Leute und macht mal was oder das berühmte eine Kinderkonzert, das man dann im Jahr oder Familienkonzert, was man dann im Jahr macht. Und das ist dann vielleicht ein großer Erfolg. Aber die Frage ist immer, wie kann man den Erfolg sozusagen langfristig dann aufstellen, ne? Oder gerade bei dem Beispiel Kinderkonzert ist immer so, ja klar, sind Kinder super leicht auch für klassische Musik zu begeistern, was, wenn ich es mal ein bisschen platt ausdrücke, halt auch daran liegt, dass Kinder allgemein halt immer für Sachen, die irgendwie neu für sie sind und die sie noch nicht
Neugierig
kennen,
sind.
halt sehr leicht zu begeistern sind, wenn man das irgendwie nett macht, ne? Aber was ist denn mit den Jugendlichen? So, es werden überall Kinderkonzerte gemacht. Aber die spannende Frage ist, was ist, wenn die Kinder nicht mehr Kinder sind? Wie bleiben die dann dabei? Und da gibt es auch immer mal wieder Projekte irgendwie. Wenn wir klingelt da dunkel irgendwas im Hinterkopf mit MDR, hat da mal irgendwas zu Händel gemacht, wo sie dann hier mit dem YouTuber Marty Fischer zusammengearbeitet haben oder so, richtig. Der dann eher ein jüngeres Publikum hat und so. Ja. Sowas in die Richtung mal zu machen. Aber das ist sozusagen die spannende Frage, wie kriegt man dann immer aus den, und ich habe keine Antwort darauf, ich sage sie hier nur nochmal, wie kriegt man aus diesen Leuchtturmprojekten heraus, wo man dann mal Menschen mit einem besonderen Format begeistert, wie kriegt man dann die Leute aus den besonderen Formaten trotzdem irgendwie auch in diese Formate, die wir sonst noch haben?
Eine Chance, die mir da gerade als Beispiel dazu einfällt, ist vielleicht, wenn du eine Örtlichkeit, also einen festen Ort hast, der da vielleicht eine ganze Reihe zulässt, um an Jugendliche heranzutreten. Das haben wir hier zum Beispiel in Dresden mit der Ruine der Trinitatiskirche in der Johannstadt, in die jetzt ein moderner Glasbau reingesetzt wurde, der offiziell als Jugendkirche funktioniert. Also das ist auch ein Jugendtreff mit Bar. Da hängen auch verschiedene Beleuchtungsdinger, Disco-Kugeln. Also du kannst da drin alles Mögliche machen und, wie wir jetzt eben bei Cantamus auch festgestellt haben, aber auch klassische Konzerte. Also du kannst auch hier die Disziplinen einfach mal aufeinandertreffen lassen. Ja. Und ist eine sehr, sehr interessante Örtlichkeit für sowas. Und ich glaube, da musst du wirklich in jeder Hinsicht der Bedeutung dieses Wortes Raum schaffen dafür, dass du Jugendliche, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt entgegenkommen, auch mal da abholst, wo sie sind. Und ich glaube, da ist die Örtlichkeit eine sehr, sehr entscheidende Option dafür, aber natürlich bei weitem nicht das einzige Kriterium, um da irgendwie Arbeit zu leisten. Also genauso wie du habe ich dafür jetzt nicht die eine Antwort parat, aber ich glaube, wir tun schon sehr viel, wenn wir uns auf die Suche begeben nach der Antwort auf diese Frage.
Und wenn wir uns da einfach auch offen zeigen, das haben wir ja damals auch in der Klassikfolge schon mal besprochen. Ja. Es wird nicht funktionieren, wenn man einfach nur, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, aber wir wissen alle, dass es diese Kolleginnen und Kollegen gibt, so ein bisschen wie diese beleidigte Leberwurst, da jetzt mal in der Ecke sitzt und sagt, ich mache hier meine Klassik und jetzt müssen aber endlich mal, jetzt muss hier mal und da muss jetzt mal Geld dafür ausgegeben werden und dann ist das auch alles gut und da müssen jetzt mal die Leute kommen
ins Konzert
und jetzt
kommen mal alle und fertig, zu mir. Ich mach doch alles richtig.
So, genau. Und so funktioniert das halt nicht. Nee. Und so hat es natürlich manchmal, in der Geschichte hat es manchmal so funktioniert, weil manche der klassischen Musik, die wir gemacht haben, halt entstanden ist, in der Barockzeit zum Beispiel eben von der Kirche, okay, da sind halt damals einfach mehr Leute hingegangen. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Daran arbeitet natürlich auch die Kirche so ein bisschen für sich rum mit wechselnden Erfolgen. Oder eben institutionalisiert war, entweder über die Kirche oder über die Höfe, so, die dann halt Geld ausgegeben haben für Musik. Das ist eben heute nicht mehr so. Ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass da eine Institution ist, die das halt alles bezahlt und dann kommt irgendjemand hin, weil es entweder verordnet würde oder weil es sich so gehört. Das ist heute nicht mehr so. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gut, dass das nicht mehr so ist, weil das auch gesellschaftlich einfach Strukturen aufbricht und nicht mehr so ein, dass eben die Klassik nicht zum Klassismus wird und irgendwie man zu einer gewissen Schicht gehören muss, um da mitzumachen. Das ist ja gut. Und deswegen funktioniert es so nicht. Es kommen letztlich nicht einfach alle zu mir, sondern ich muss mich bewegen.
Letztlich ist unsere Gesellschaft ja inzwischen auch so aufgestellt. Es gibt nicht mehr die klaren Ordnungen, das ist das, das ist dies, das ist das. Es ist eine pluralistische, eine sehr vielseitige Gesellschaft und genau so sollten wir uns auch in unserem Bereich verhalten, wenn wir, um es mal so zu formulieren, mithalten wollen und auch noch dabei sein wollen. Ja. Wie du sagst, wir können nicht darauf warten, dass die Leute zu uns kommen und alles so leben und erleben, wie es jahrhundertelang vielleicht so war, zu völlig anderen Umständen und Situationen. Wir müssen auch mit der Zeit mitgehen. Und mit der Zeit mitgehen heißt wirklich auch mitgehen, überall hin und auch gucken, was kann man machen, Neues, nicht nur Altes, sondern wie kann man das Alte vielleicht auch in der neuen Zeit präsentieren. Und da ist eben die Kreativität von vorne bis hinten gefragt.
Und zur Beruhigung der Menschen, die sagen, das war doch aber eigentlich auch alles ganz schön, kann man sagen, ja, aber auch das hat sich ja geändert. Wenn es nicht so gewesen wäre, würden wir heute noch hier sitzen und würden ja eigentlich nicht mal Gregor Janik wahrscheinlich singen, sondern, keine Ahnung, bisschen trommeln, wenn überhaupt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wenn Musik sich nicht weiterentwickelt hätte, hätte es keinen Bach gegeben, hätte es keinen Mendelssohn gegeben, hätte es keinen Brahms gegeben.
Und heute würden auch keine Frauen in Orchestern oder Chören sein, sondern das wäre alles nach wie vor, ne? Also es war alles.
Das hängt alles zusammen Und das heißt, auch in der Geschichte, also auch die alte Musik, die wir gut finden, ist entstanden aus Veränderungen
Genau, es
heraus.
war alles schön, aber es heißt ja
Und
nicht, dass es heutzutage nicht auch schön sein kann. Es muss
ja.
aber einfach hier und da vielleicht auch mal anders sein. Und das heißt aber nicht gleich, dass
Ja.
es dadurch schlecht ist.
Nee. Und es ist vielleicht sogar einfach besser, wenn man das selber in die Hand nimmt und eben nicht in der Ecke sitzt und wartet. Weil dann kann man es nämlich mitgestalten. Wenn man nur in der Ecke sitzt und wartet, wird sich die Welt trotzdem verändern. Man hat aber selber nicht daran
Und
mitgestaltet.
hat sich dann gefragt, was ist eigentlich passiert, ne?
Ja.
So ist es.
Ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute
Ah, herrlich.
Schlusssentenz,
Herrlich
oder?
hochtrabend. Gefällt mir sehr gut.
Ja, ach, ich meine, so schlimm ist es ja im Alltagsgeschäft gar nicht immer, ne?
Nee,
Aber es sind
aber
halt
es
so
geht ums große
die
Ganze und
Sachen, die
wir stellen uns
längerfristig
alle in
Thema
dieser
sind.
Branche dieselben Fragen und
Ja.
wir dürfen diesen Fragen nicht ausweichen. Deswegen muss man auch ab und zu einfach mal drüber nachdenken. Hilft ja alles nichts.
So ist
So ist
das.
das.
Ja, ich denke, damit wollen wir aber auch wirklich einen eher optimistischen Start ins Jahr 2024 wagen, denke ich, ne? Das ist, glaube ich, es ist alles nicht so schlimm. Wir müssen es gestalten, aber es wird, glaube ich, gut
Und es ist
werden.
vieles möglich. Es gibt vieles. Es gibt viel musikalisches Material, das wir hernehmen können. Und es gibt bestimmt auch viele Gelegenheiten, Musik zu machen, egal wo und egal wie. Alles entscheidend für mich ist einfach die Grundlust darauf. Und ich glaube, damit ist einfach schon viel getan. Und gerade zu Jahresbeginn kann die Lust da sehr, sehr groß sein, einfach auf in neue Dinge zu starten oder eben auch mit Jubiläen, vielleicht hier und da den Leuten auch was Neues zu zeigen, was gar nicht neu ist, ist ja auch eine tolle Chance. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind viele und sind groß und alles entscheidend daran ist, dass wir auch einfach Lust darauf haben, Musik zu machen, Leuten Musik zu vermitteln und das letztlich ja auch für die Leute zu machen. Und ich denke, da kann man vieles erreichen. Bin mir sicher, dass du da auf jeden Fall große Lust hast, lieber Karl.
Auf jeden Fall, und ich denke, ich nutze das, um allen Menschen natürlich privat auch, aber sicherlich auch musikalisch ein schönes neues Jahr 2024 zu wünschen, eben mit dieser Freude und Lust daran, das zu gestalten und viele Dinge zu erleben, ein buntes Programm hoffentlich zu haben in diesem Jahr. Und genau, lasst es euch alle gut gehen, bleibt gesund und optimistisch. Und in diesem Sinne übergebe ich für das Schlusswort an meinen geschätzten lieben Kollegen
Vielen
Robert.
Dank. Auch von mir noch die besten Wünsche fürs neue Jahr an alle, die das hier hören. In unserem Fall natürlich auch ganz besonders an alle Chöre. Ein frohes Musizieren voller Tatendrang und Lust und viele kreative und erfüllende Momente auch im kommenden Jahr. Allen Widrigkeiten, die vielleicht in der Weltgeschichte stattfinden, zum Trotze. Lasst euch gerade durch die Gemeinschaft und durch das Miteinander immer wieder auch auffangen, wenn es vielleicht mal nicht ganz so sonnig ist. Habt viel Freude an der Musik, dafür ist sie zu ganz großen Teilen da. Und ja, lasst euch vor allem miteinander und gegenseitig mitreißen von der Musik und dann auch von mir. Alles Gute, bis bald und wie wir es pflegen zu sagen, Schütz.
Und bis Mendel, also bis Bach.
Wer weiß, auf jeden Fall jetzt bis zur Trompete.